بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Das Thema des Vortrages ist das Leben von Imam Nawawi und eine kurze Einführung in das Buch, von dem wir heute lesen werden, nämlich Riyad al-Salihin. Die erste Frage ist die, warum wir uns überhaupt mit seinem Leben beschäftigen. Ja? Warum beschäftigen wir uns mit dem Leben vom Herausgeber oder von dem Gelehrten, der dieses Buch herausgegeben hat und die Hadith in diesem Buch gesammelt hat? Von welcher Bedeutung ist sein Leben für uns? Das Erste, was dazu zu sagen ist, dass im Islam Wissen niemals anonym ist. Ja? Also unsere Tradition ist so, dass wenn wir etwas lernen, dann sollen wir wissen, wer das ist, von dem wir lernen. Und aus dem Grund sind die Gelehrten und die Überlieferer von Hadithen und von Nachrichten und so weiter, waren im Islam niemals anonym. Ja, sonst sind sie bekannt. Das sind die Männer, die die Hadithe überliefert haben, zum Beispiel vom Propheten zu den Gelehrten, sind bekannt. Und es hat eine eigene Wissenschaft gegeben, die Ilm al-Rijal heißt, die Wissenschaft der Männer, die Wissenschaft über die Leute, die etwas überliefern. Ja? Wer waren die? Wo haben die gelebt? Wie haben die gelebt? Wie war ihre Persönlichkeit? Um zu wissen, von wem man Wissen nimmt. Und das ist etwas, was in der jetzigen Zeit sehr oft verloren geht. Ja? Wenn irgendwelche anonymen Leute, von denen man nicht immer den Namen kennt, sondern nur den Lakab oder Abu, der Vater von irgendwem, ja, spricht im Internet und gibt Fatwas und gibt spricht Dinge, die weitreichende Bedeutung haben, und eigentlich weiß niemand, wer das ist, woher er gelernt hat. Ja? Und das ist ein sehr großer Fehler. Also im Islam, Wissen ist nicht anonym. Aus dem Grund, es ist einer der Aspekte, warum wir uns beschäftigen mit den Gelehrten, die uns dieses Wissen weitergegeben haben. Wie zum Beispiel in dem Fall jetzt Imam Nawawi. Das Zweite ist, dass wir durch dieses Wissen, durch dieses Lernen über die Biografien der Gelehrten Bewusstsein bekommen über unsere Vergangenheit. Ja? Und niemand kann in der Gegenwart richtig leben, wenn er nicht seine Vergangenheit kennt. Ja? Und keine Umma und keine Kultur kann ihre Gegenwart richtig erkennen, wenn sie nicht die Vergangenheit kennt, die dieser Gegenwart vorausgegangen ist. Ja? Und die Biografie und das Leben von den Gelehrten, wie zum Beispiel von Imam Nawawi, ist eine Vergangenheit, die uns stolz machen soll und stolz machen kann. Ja? Und Einer der Nutzen davon ist, von diesem Stolz, ist Stolz im positiven Sinn, also nicht im Sinn von Arroganz, sondern im Sinn von Freude und Dankbarkeit, ist einer der Nutzen davon ist der, dass man, wenn man die Gegenwart von uns anschaut, ja, von den meisten von uns, die Gegenwart der Umma und die Gegenwart der Muslime und das Leben der meisten, den Zustand von uns, von dieser Umma, dann wird man leicht frustriert. Ja? Und das Leben und die Eigenschaften dieser Leute, dieser Sterne und Sonnen zu kennen, ist etwas, was einen aufbaut. Ja? Und das ist einer der Nutzen, die man davon bekommt. Ja? Etwas anderes ist ist einfach, dass es Segen ist, solche Menschen zu erwähnen. Ja? Man sagt, bidhikr salihin tatanazzal al-barakat, tatanazzal al-rahmat. Es wird oft als Hadith gesagt, es ist kein Hadith, aber es ist eine Aussage, die vom Sinn her richtig ist. Ja? Durch das Erwähnen der aufrichtigen Menschen kommt Segen herunter, schickt aller Segen. Ja? Also immer solche Menschen zu erwähnen, ja? Menschen zu erwähnen, die vorbildlich sind, Menschen zu erwähnen, die bekannt dafür sind, dass sie in einer Weise gelebt haben, die alle zufrieden macht. Das Erwähnen von ihnen bringt Segen für uns, ja, und das brauchen wir. Es ist natürlich auch ein Vorbild, ja, diese Leute sind ein Vorbild für uns in jeder Hinsicht. Und die Liebe zu ihnen kann einem Gläubigen nützlich sein, ja? Die Liebe an sich. Also es wird heute oft gesagt, na, okay, Imam Nawawi hat dieses Buch geschrieben, wir haben einen Nutzen von dem Buch und von seinen Wissenschaften und von seinen, ja, aber er ist gestorben und seine Person ist nicht mehr weiter interessant für uns. Ja. Wir sehen, dass seine Person und die Person und die Persönlichkeit von diesen Leuten hat eine Bedeutung für uns, zumindest auf Basis des Hadithes al-mar'u ma man ahab, ja, der Mensch ist mit dem, den er liebt, ja. Und wenn wir solche Leute lieben, dann haben wir Hoffnung, dass wir mit ihnen sind. Und diese Leute kann man nicht lieben, ohne sie zu kennen. Das ist ein weiterer Grund, warum man solche, also Biografien von solchen Menschen lesen und lernen soll. Einige Gelehrte haben eigene Bücher geschrieben über das Leben und die Eigenschaften von Imam Nawawi, rahimahullah. Also sein ganzer Name ist Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Ja? Imam Nawawi ist 631 Hijri geboren. Also nach christlicher Zeitrechnung so im 13. Jahrhundert. Und sein Beiname An-Nawawi kommt vom Namen An-Nawah. Und An-Nawah ist eine sehr kleine Stadt im Südwesten Syriens. Ja, also ein Dorf eigentlich. Ja. Kann man besuchen, sein Grab ist bekannt und wird bis heute besucht. Ja. Er stammt aus einer religiösen Familie. Sein Vater hat ihn früh dazu erzogen, Koran auswendig zu lernen. Also hat ihn bei einem Lehrer Koran lernen lassen. Und es werden mehrere Ereignisse dokumentiert, dass dieser Imam schon in seiner Kindheit sehr ungewöhnlich war. Ja? Eines der Dinge ist, dass sein Vater gesagt hat, einmal im Ramadan, und er war ein kleines Kind, ist er aufgewacht und hat gesagt, hat irgendwie seine Eltern gerufen und hat gesagt, was ist dieses Licht, das in unserem Haus ist? Ja? Und die Eltern sind draufgekommen, dass es 27. Ramadan ist und dass es das Licht von Laylat al-Qadr war, ja? Das er als Kind schon gesehen hat. Ein wichtiges Ereignis war, dass ein Sheikh, Yasin al-Marakshi, hat ihn gesehen, hat Imam Nawawi gesehen, und er war ein Kind, nicht mehr 10 Jahre alt, hat ihn gesehen, dass er wegläuft vor den Kindern, die mit ihm spielen wollen, ja? Und in seiner Hand den Koran hat und von den Kindern, vom Spielen wegläuft, weil er Koran lernen will. Und dieser Sheikh Yasin Marakshi ist zu dem Koranlehrer von Imam Nawawi gegangen und hat gesagt, pass auf dieses Kind auf. Denn wenn er lebt, dann wird er einer der wissendsten Menschen seiner Zeit sein, ja? Und einer der größten Asketen, Azhadahum, ja? Alamhum al-Zamanihi wa Azhadahum, einer der wissendsten und der asketischsten Menschen seiner Zeit, ja? Und die Menschen werden von ihm Nutzen haben. Und dieser Koranlehrer hat dann gesagt, Munajjim ent, bist du ein Wahrsager? Woher weißt du das? Ja? Und er hat gesagt, er sieht die Zeichen dafür in diesem Kind. Ist das Geräusch von meinem Bart, an dem das Mikrofon kratzt, oder ist das einfach? Ja. Okay. Ja. Interessant an dieser frühen Phase von Imam Nawawi ist einerseits, dass wir sehen, natürlich, er stammt aus einer religiösen Familie, ja, aus einer Familie, die aufgepasst hat auf ihn. Und es ist natürlich die Sunna, nach der Allah die Dinge erschafft, ist die, dass man erntet, was man sät. Ja. Und wenn man seinen Kindern Gutes sät, ja, und Samen von Guten anlegt, Da gibt es Hoffnung, dass alle diese Saat aufgehen lässt. Ja? Und das Gegenteil ist der Fall. Was auch interessant ist, ist, dass er sozusagen einen eigenen Koranlehrer gehabt hat. Ja? Also er hat Eltern gehabt, die sich um ihn gekümmert haben, und er hat einen Lehrer gehabt, der sozusagen seine religiöse Erziehung betreut hat. Ich habe vor kurzem in Wien einen türkischen Bruder getroffen, der irgendwie einen besonderen Erfolg mit seinen Kindern hat. Also einfach Kinder, die sehr hohe Himmel haben im Lernen und sehr gut erzogen sind und so. Und ich habe mit ihm gesprochen über Kindererziehung. Und er hat mir was sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt: Ich muss verstehen als Vater, dass ich an fünfter Stelle bin. Also dass meine Rolle, die ich, das kracht schon wieder, dass meine Rolle, die ich als Vater habe, am Platz 5 steht. Das hat mich gewundert. Ja. Ich habe das Gegenteil erwartet. Ich habe gedacht, er muss wissen, dass er als Vater irgendwie der Wichtigste ist und sozusagen die wichtigste Aufgabe hat. Er hat gesagt, an Stelle 5, nämlich am Platz Nummer 1 ist Allah subhanahu wa ta'ala. Platz Nummer 2 ist Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Platz Nummer 3 ist sein Lehrer, ist der Lehrer des Kindes. Platz Nummer 4 ist die Mutter und Platz Nummer 5 ist der Vater. Und ich habe gesagt, ja, okay, aber wie geht das praktisch? Er hat gesagt, Platz Nummer 1 ist Allah. Das heißt, ich muss in der Nacht aufstehen und Dua machen für meine Kinder. Ich muss Sadaka geben für meine Kinder. Ich schlachte Tiere für meine Kinder. Ja? Ich versuche einfach Gutes zu machen mit der Bitte, dass Allah meine Kinder schützt. Ja? Nummer 2, die Kinder müssen ihren Propheten kennen, sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Und durch diese Kenntnis ist sozusagen der Zweite, der sie erzieht, ist der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Nummer 3, der Lehrer. Das war jetzt das, was mit uns gebracht hat. Ja? Dass er gesagt hat, das Kind braucht einen Lehrer, der ihn erzieht, außerhalb von zu Hause. Ja? Nummer 4 ist die Mutter, ist klar, und Nummer 5 ist der Vater. Gut. Nach diesem Ereignis, das ich ja gesagt habe, nachdem dieser Scheich den Koranlehrer von Imam Nawawi sozusagen ihm diesen Auftrag gegeben hat, besonders auf ihn aufzupassen, und der Vater davon erfahren hat, war natürlich die Pflege für dieses Kind noch besser, noch stärker. Und als Imam Nawawi 19 Jahre alt ist, ist sein Vater mit ihm nach Damaskus gegangen. Und hat ihn dort lernen lassen. Ja. Ein Platz ist Medrasa Rawahia. Und er hat dort begonnen, die wichtigsten Wissenschaften zu lernen. Also Hadith, Fiqh, Lura, also die Sprache, Grammatik, Mantik, Logik, Aqida und so weiter. Und die Ernsthaftigkeit und der Fleiß, mit dem Imam Nawawi gelernt hat, ist vorbildlich. Ja, da gibt es viele Berichte drüber. Er hat dann einmal ist in Hijaz gefahren, um Pilgerfahrt zu machen. Und dann ist er wieder zurückgekommen nach Damaskus. Und hier ist es sehr interessant zu sehen, in welcher Zeit er gelebt hat, welche historischen Ereignisse in dieser Zeit stattgefunden haben. Als Imam Nawawi 24 Jahre alt war, haben die Mongolen Bagdad erobert oder überfallen. Dieses Ereignis war eine der größten Katastrophen, die diese Umma erlebt hat. Ja? Das heißt, es sind zu dieser Zeit sind 1 Million Menschen oder 1 Million Muslime getötet worden. Ja? Das heißt, der Fluss war rot von Blut der Menschen, die umgebracht worden sind, und blau von der Tinte von den Büchern, oder schwarz von der Tinte der Bücher, die vernichtet worden sind. Ja. Also dieses Ereignis war wirklich groß. Das Interessante ist jetzt, wie hat Imam Nawawi darauf reagiert? Und da zitiere ich jetzt Sheikh Osama Seyed, der darüber geredet hat. Er hat gesagt, Imam Nawawi hat darüber nachgedacht, was er machen soll. Er war in Damaskus, er weiß, also Bagdad ist jetzt sozusagen gefallen, in den Hand von Barbaren, die so, also eine Brutalität gehabt haben, die einfach unbekannt war. Ja? Sie haben Pyramiden gemacht von toten Köpfen. Das heißt, es war die größte Katastrophe für die Menschheit seit der Sintflut. Dieses Ereignis, dieser Mongolensturm auf Bagdad. Und Imam Nawawi hat überlegt, was soll er machen, was ist seine Pflicht? Ist es seine Pflicht, jetzt nach Bagdad zu gehen und dort zu kämpfen gegen die Mongolen? Sheikh Osama Said hat hier gesagt, dass er gewusst hat, dass Imam Nawawi gewusst hat, wenn er geht, die Gefahr ist zu groß, die Gefahr des Weges und der ganzen, also die Gefahr, dass er sozusagen nie dort ankommt, ist zu groß und der Nutzen ist zu klein. Und die Reaktion von ihm war in dieser Zeit, dass er noch mehr und noch, also noch mehr sozusagen seinen Fleiß in Bezug auf Talab al-Ilm und auf das Erlernen der Religion, seinen Fleiß erhöht hat. Das heißt, die Reaktion, nicht frustriert zu sein, sondern eine Art von Widerstand zu leisten, ja, der dahin gegangen ist, dass man noch mehr lernt, dass man die Umma stärkt in Bezug auf ihr Wissen. Und das Interessante war, und es war nicht nur die Reaktion von Imam Nawawi, sondern von sehr vielen Leuten damals, das Interessante war, dass die Mongolen, die eben Bagdad in dieser Art und Weise überfallen haben, 20 Jahre später in Islam eingetreten sind. Ja? Und Nutzen gebracht haben für die Umma. Und Stärke gebracht haben für die Umma. Die Umma profitiert von ihnen. Ja? Einer der Aspekte davon ist, die Muslimen geschaut, okay, was haben die Tataren und die Mongolen, wovon wir profitieren können, was die auszeichnet. Ja? Und einer der Dinge war Baukunst. Ja? Und hat einen eigenen Stil, einen architektonischen Stil gegeben, also die mongolisch beeinflusste Architektur. Ja. Jedenfalls wichtig war, dass es gab, oder Imam Nawawi verkörpert zu dieser Zeit einen Ort von Widerstand gegen eine ungerechte Besatzung, und zwar einen Widerstand, der geistig ist. Was nicht heißt, dass es keinen anderen Ort von Widerstand gibt, aber diese Art von Stärkung der Umma hat eine unheimlich große Bedeutung. Gut. Das Leben von Imam Nawawi war, wie alle seine Zeitgenossen bestätigt haben, es hat bestanden aus Lernen, Lehren, die Leute zum Guten aufzurufen, die Leute vom Schlechten abzuhalten, zwischen Islah bin Anas, also die Menschen zu versöhnen, Gutes zu tun und die Umma zu stärken, ja, die Umma zu stärken auf der Basis von Wissen. Das war sein Leben. Einige Bücher herausgegeben, die von großer Bedeutung sind. Also er hat sehr viele Bücher herausgegeben. In Bezug auf Fiqh ist Al-Mashmur und Raudat Talibin sind die wichtigsten Bücher in Fiqh al-Shafi. Und Imam Nawawi ist einer der Säulen der schafiitischen Rechtsschule. Oder einer der wichtigsten Säulen der schafiitischen Rechtsschule. Ja. Er hat eine Erklärung von Sahih Muslim herausgegeben, die bis jetzt die wichtigste Erklärung für dieses Hadith-Buch ist. Er hat einen Erklärungsscharf von Sahih Bukhari begonnen, aber nicht fertiggestellt. Er hat das Buch Riyad al-Salihin, von dem wir später sprechen werden, dann das Buch von Arbain al-Nawawi, die 40 Hadithe, die sehr bekannt sind. Ein weiteres Buch ist Tibyan, das ist auch auf Deutsch übersetzt von, ich glaube, Abdel Hafid Wenzel oder so. Auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges und gutes Buch. Al-Askar, Die Adhkar von Imam Nawawi ist eine Sammlung von Adhkar, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert sind und die jeder Mensch braucht, so Imam Nawawi sagt, jeder Mensch braucht, der Weg zum Jenseits gehen will, bewusst gehen will. Wichtig ist, dass er hat noch viel mehr Bücher geschrieben, aber oder Bücher herausgegeben. Aber das sind so die wichtigsten, die irgendwie jedem bekannt sind. Wichtig ist, dass die Bücher von ihm Akzeptanz gefunden haben. Ja? Sehr, sehr breite Akzeptanz. Ja? In jedem Haus von Gelehrten stehen diese Bücher. Ja? Es gibt niemanden, der Riyadus Salihin oder Arba'in Nawawiyya oder also es gibt niemanden, der den Weg von Wissen gegangen ist und diese Bücher niemals gelesen hat. Imam Nawawi ist 45 Jahre alt geworden. Und er ist ein Beispiel für Segen in der Zeit. Ja? Wie ein Mensch von seinem Leben und von einem relativ kurzen Leben Nutzen ziehen kann. Es wird von ihm berichtet, dass er einmal am Tag gegessen hat, und zwar in der Zeit vom also Escher, also Nachtgebet. Ja. Er hat einmal am Tag getrunken, nämlich in der Zeit von Sahar, also vor Morgengrauen. Er hat nicht geheiratet. Ja, das war sein Leben. Er hat keine Früchte und kein Getreide von Damaskus gegessen. Er hat in Damaskus gewohnt. Ja? Und er hat von den Gärten, in Damaskus gibt es Rota, das ist so man sagt, die Lunge von der Stadt, also sozusagen die Grünflächen, in der es ziemlich viele Gärten gibt, die zum großen Teil Stiftungen sind. Und er hat von denen nichts gegessen. Alles, was er gegessen hat, ist von Nawawi gekommen. Warum? Weil er gesagt hat, es gibt zu viele Schubuhat, zu viele zweifelhafte Dinge in den Dingen, die in Damaskus angebaut werden. Hier ist eine Frage, wenn man sagt, er hat nicht geheiratet zum Beispiel, ja? Oder er hat einmal am Tag gegessen, einmal am Tag getrunken, ja? Jetzt könnte man sagen, ja gut, es ist doch, wie sagt man, Rabbanie, kein Mönchtum im Islam. Ja? Also wie kann ein Gelehrter so leben, wo wir doch wissen, dass es Mönchtum im Islam nicht gibt? Ja? Und die Antwort darauf ist die, dass Imam Nawawi verzichtet hat auf Dinge für etwas, für ein Ziel, das höher war. Ja? Er hat auf große Teile seines persönlichen Lebens verzichtet, ja? Um etwas zu machen, was höher ist als das. Und das ist der Unterschied zum Mönchtum. Das Mönchtum heißt, dass man nicht heiratet oder sich zurückzieht von der Welt, weil man glaubt, dass in diesem Dasein an sich ein Gottesdienst liegt. Das ist Mönchtum. Ja? Man zieht sich von der Welt zurück, um in diesem Single-Dasein sozusagen, also, dass dieses Dasein selbst der Ort von Ibadah wird. Ja? Und das hat Imam Nawawi nicht gemacht, sondern er hat nicht geheiratet, weil er wichtige Dinge zu tun gehabt hat. Ja? Ein anderer Aspekt davon ist der, dass man oft liest man Dinge von rechtschaffenen Menschen oder von Gelehrten, die uns extrem vorkommen. Ja? Wie zum Beispiel einmal am Tag essen, einmal am Tag trinken, nicht zu heiraten. Es gibt Leute, die nicht oder fast nicht schlafen. Es gibt Leute, die bestimmte Zustände haben von Geduld und also innere Zustände haben, die sehr ungewöhnlich sind. Ja? Jetzt ist die Frage, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat doch geheiratet. Ja? Und er hat sozusagen zu einem Mittelweg aufgerufen. wie können diese Menschen dann so leben? Ist das eine Art von Bida oder nicht? Ja? Es gibt Leute, die zum Beispiel, wenn sie gehört haben, dass irgendwer, dass ihr Kind gestorben ist, haben sie gelächelt und waren zufrieden damit. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seine Traurigkeit Ausdruck gegeben, als sein Sohn gestorben ist oder als der Khadija gestorben ist. Ja? Die Antwort auf diese Frage ist, oder auf diesen Zweifel ist die, dass diese Menschen einen bestimmten Aspekt vom Islam sehr, sehr deutlich und stark gelebt haben. Ja? Der Prophet, wenn er das gemacht hätte, dann wäre es der Scharia gewesen, dann wäre es sozusagen verpflichtend gewesen oder zumindest vorbildlich gewesen für alle anderen, die nach ihm kommen. Ja? Während wenn wir jetzt zum Beispiel von Imam Nawawi sprechen und sagen, er hat nur einmal am Tag gegessen, das heißt nicht, dass wir alle nur einmal am Tag essen dürfen. Ja? Aber es zeigt uns, wie jemand lebt, der Wissen wirklich ernst nimmt. Ja? Und wie diese Leute, und wie zum Beispiel Imam Nawawi in 45 Jahren das machen konnte, was er gemacht hat. Und die Basis dafür ist natürlich sein innerer Zustand und seine Unterwerfung unter Allah und so weiter. Ja? Er hat dann, also er war in Damaskus und eines Tages hat er, ohne dass er krank war, ohne dass es irgendwelche äußeren Gründe dafür gegeben hat, hat er sich von den Menschen in Damaskus, von seinen Freunden in Damaskus verabschiedet, hat sie ist das Mohammed um sich um Verzeihung gebeten und ist nach Nauer zurückgekehrt. Hm? Manche sagen, er war vorher noch in Kutz und ist dann nach Nauer gegangen. Hat in Nauer die Gräber seiner Schuyuch noch besucht, seiner Lehrer besucht und ist dann kurze Zeit darauf gestorben. Eine sehr interessante Begebenheit war die dann, dass Imam Subki, einer der ganz großen, einer der größten Imame und Gelehrten, die es in dieser Umma gegeben hat, der eigentlich in Kairo gewohnt hat, ist nach Damaskus gekommen, um Imam Nawawi zu besuchen. Er ist hingekommen und es war in der Zeit, dass Imam Nawawi eben Damaskus verlassen hatte und hat ihn eben nicht mehr gefunden. Und war dann in der an dem Platz, an dem Imam Nawawi gelehrt hat, das war Dar al-Hadith al-Ashrafiyya, bis heute sind die Plätze, wo Imam Nawawi gelehrt hat und Imam Nawawi gelebt hat, sind bis heute bekannt. Ja? Und Dar al-Hadith ist bis heute Zentrum von Wissen in Damaskus. Ja? Auf jeden Fall, Imam Subki ist dort hingegangen und hat eben den Imam nicht mehr gefunden. Und dann wird berichtet, er ist in der Nacht einmal rausgegangen, also in den Hof dieser Schule gegangen und war dann bei dem, es war eine Art von Teppich oder von Matte, auf der Imam Nawawi normalerweise unterrichtet hat. Und Imam Subki ist hingegangen und hat sein Gesicht oder seine Wange an diesem Teppich gerieben, und zwar an dem Platz, wo normalerweise die Füße von Imam Nawawi waren. Ja? Und hat dann begonnen, ein Gedicht zu sprechen, dessen letzte Zeile ist: La'alli an amassa bihurri wajhi turaban massahu qadama an-Nawawi. Vielleicht in Hoffnung, berühre ich mit meinem Gesicht ein Stück der Erde, dass der Fuß von Imam Nawawi berührt hat. Das war der Respekt und der Adab und das Benehmen von Imam Subki. Ja? Und er ist dann, also ihm ist gesagt worden, dass Imam Nawawi nach Nawawi zurückgekehrt ist, und er hat sich dann auf den Weg gemacht, um eben den Imam nochmal zu besuchen, oder den Imam zu besuchen in Nawawi. Und am Weg, er war auf einem Reittier, und der dieses Reittier geführt hat, hat ihm erzählt von Imam Nawawi. Er hat gefragt nach ihm. Ja? Und dann irgendwann hat er realisiert, dass dieser Mensch ihn gekannt hat. Also dass der Mann, der das Reittier gezogen hat, oder der Wegführer, dass der Imam Nawawi gekannt hat. Und dann ist Imam Subki ist von dem Tier abgestiegen und hat gesagt, sinngemäß, es ist unmöglich, dass ich da oben sitze und vor und neben mir jemand auf zwei Füßen geht, der Imam Nawawi gesehen hat. Was man bei diesem Imam sieht, sind zwei Dinge. Einerseits die breite Akzeptanz, die sein Werk gefunden hat, die seine Bücher gefunden haben. Wie gesagt, es gibt keinen Gelehrten, es gibt keinen ernsthaften Studenten, in dessen Haus nicht die Bücher von Imam Nawawi sind. Egal wo. Egal wo auf dieser Welt, ja, auf der ganzen Welt, wo immer du zu einem Studenten dieser Wissenschaften findest, wirst du die Bücher von Imam Nawawi finden. Ja. Und das ist eine Art von Tawfiq, von Erfolg, den Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen gegeben hat. Und der zweite Aspekt ist die Akzeptanz, die Imam Nawawi als Mensch, als Salih, als ein vorbildlicher und rechtschaffener Mensch hat. Ja. Es gibt keinen Gelehrten auf dieser Welt, der nicht, wenn er Imam Nawawi hört, ihn loben würde. Gibt es einen Aspekt davon ist der, dass in der arabischen Sprache, also die arabische Sprache ist immer, baut ja auf meistens drei Wurzelkonsonanten. Also die Wörter sind zurückzuführen auf meistens drei Konsonanten, die Grundbedeutung eines Wortes wiedergeben. Ja? Zum Beispiel jetzt das Wort Ilm, ja, also Ein, Lam, Mim, ja, sind die drei Buchstaben, die irgendwas mit Wissen zu tun haben. Ja, und von denen kommt dann Muallim, der Lehrer, Mutaallim, der da lernt, und Talim, das Unterrichten und so weiter, ja. Und irgendwer hat mal gesagt, dass die Buchstaben in der arabischen Sprache an sich haben eine Bedeutung, auch wenn die Reihenfolge der Buchstaben oder vertauscht wird oder gewechselt wird. Ja? Und in Bezug auf diese Wurzel Elm, ja, wenn man die Reihenfolge vertauscht, ein Lam Mim hat die Grundbedeutung von Wissen. Ja? Dann ein Mim Lam, eine andere Reihenfolge, Amila, hat die Bedeutung von Handeln, von Tun. Ja? Und wenn man jetzt wieder die drei Buchstaben vertauscht, dann kommt man zu der Wurzel, zum Stamm Lema'a, nämlich glänzen. Ja? Und wenn man Imam Nawawi anschaut, ja, man sieht in ihm Ilm, Wissen. Ja? Und er ist einer der höchsten Beispiele für einen Menschen, der Wissen gehabt hat. Ja? Zweitens sieht man in ihm Amal, nämlich Handeln. Er war einer der Ulama al-Amilin, er war einer der handelnden Gelehrten. Er war nicht einer, der nur gesprochen hat, sondern war einer, der gelebt hat nachdem. Ja? Und bis heute ein Beispiel ist und ein glänzendes und leuchtendes Beispiel für jemanden, der nach seinem Wissen gehandelt hat. Ja? Und die dritte Bedeutung, Lema'a, nämlich glänzen. Er ist bis heute ein glänzendes Beispiel für den Gelehrten. Ja? Lema. Es gibt der Dia Lema, ja? Einen Text, den Habib Omar geschrieben hat über das Leben und die Eigenschaften von Propheten. Ja? Das glänzende Licht, ja? Das funkelnde Licht, ja? Dia Lema. Ja? Eine andere Sichtweise, die man auf diesen Gelehrten haben kann. Und dann sehr viele Gelehrte, wenn sie über Imam Nawawi sprechen, zitieren sie das Hadith, in dem Abu Huraira radiallahu an überliefert, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen liebt, in Allah idha ahabba abdan, da'a Jibril, dann ruft er Jibril. Wenn Allah einen Menschen liebt, dann ruft er Jibril, alayhi salam, und sagt ihn, in yuhibbu fulanan fa'ahibba. Ja? Ich liebe den und den. Ja? Allah sagt zu Jibril, ich liebe diese und diese Person. Ja? Und deshalb liebe ihn. Ja? فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. Und dann ruft Sayyidina Jibril im Himmel, ja, zu den Engeln, und er ruft: Allah subhanahu wa ta'ala liebt diese und jene Person, ja, und deshalb liebt ihn. Ja. Und dann lieben ihn die Bewohner des Himmels. Ja. Und dann ثُمَّ يَدَعُ لَهُ الْقُبُولِ فِي الْأَرْضِ. Und dann wird für diesen Menschen die sozusagen Akzeptanz und Liebe auf der Erde bereitet. Ja? Das ist die Akzeptanz und der Respekt und die Liebe, den diese Menschen auf der Erde haben, ja, ist hoffentlich und inshallah eine Folge der Liebe Allahs subhanahu wa ta'ala zu dieser Person. Das ist das, was die Gelehrten über Imam Nawawi sagen. Ja. Und das hat dies der Vollständigkeit halber: فَإِذَا أَبْرَدَ عَبْدًا دَعَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي أَبْرَدُ فُلَانًا فَأَبْرِدُ. Und es hat dies, der zweite Teil vom Hadith, der Vollständigkeit halber, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen hasst, dann ruft der Jibril und sagt: Ich hasse den und den und deshalb hasse ihn. Ja? Und die Aufgabe von Jibril und der Gottesdienst von Jibril ist dann, diese Person zu hassen. Und er ruft den Himmel: Allah subhanahu wa ta'ala hasst diesen und jenen, deshalb hasst ihn. Ja? Inshallah, Allah macht uns inshallah zu denen, die er liebt, und wir nehmen Zuflucht bei ihm vor diesem Hass, inshallah. In Bezug auf das Buch Riyad al-Salihin. In diesem Buch hat Imam Nawawi circa, also knapp 2000 Hadithe gesammelt. Und die in circa 370 verschiedenen Kapiteln, also unterteilt. Ja. Und das normal, also die normale Ordnung bei ihm war die, dass er eine Eier vom Koran gebracht hat, die zu diesem Kapitel passt, und dann die Hadithe, die diesem Kapitel sozusagen unterstehen. Ja. Und es ist einer der wichtigsten Bücher in Bezug auf das Leben eines Muslims. Er hat sozusagen eine umfassende Anleitung gegeben, wie ein Muslim zu leben hat. In Bezug auf Gottesdienste, in Bezug auf gutes Benehmen und in Bezug auf das, wovon wir uns fernhalten sollen. Es ist sozusagen eine umfassende, sehr banales Wort, aber Gebrauchsanweisung für den Menschen. Imam Bukhari überliefert den Hadith in Buch des Wissens, und indem er sagt: Al-Imanu bid'un wasiduna shu'aba wal-haya'u shu'abatan min al-Iman. Dass der Glaube besteht aus mehr als 60 Teilen. Ja? Und die Schamhaftigkeit ist ein Teil des Glaubens. Also ich will jetzt nicht das Hadith erklären, das hat jemand anderes schon besser gemacht, aber nur, also in Bezug auf Riyad al-Salihin ist da ein ganz interessanter Aspekt. Die Gelehrten, die das Hadith erklärt haben, haben gesagt, die Schamhaftigkeit ist ein Teil des Glaubens, also der Glaube besteht aus mehr als 60 Teilen, und Schamhaftigkeit ist ein Teil des Glaubens. Ja? Warum wird hier die Schamhaftigkeit genannt? Was heißt, die Schamhaftigkeit ist sozusagen die, wie es auch in anderen Hadithen erwähnt wird, die Grundlage für alles weitere Gute. Ja? Worauf ich jetzt hinaus will, ist Folgendes. Die Schamhaftigkeit ist ein Teil von diesen mehr als 60. Ja? Die Frage ist, was sind diese mehr als 60 Teile? Und Ibn Hajj al-Asqalani hat gesagt, es ist für die Gelehrten, also manche Gelehrten haben versucht, sozusagen diese verschiedenen Teile, diese mehr als 60 Teile zu identifizieren in den anderen Hadithen, die es zum Thema gibt, in den anderen Quellen, die es dazu gibt. Ja. Und er hat eine Einteilung sozusagen gemacht, wo er 69 Teile des Glaubens benannt hat. Ja. Und hat die unterteilt in Amel und Kalb, das heißt die Handlungen des Herzens, Nummer 1, erste Kategorie. Zweite Kategorie, Amal al-Lisan, die Taten der Zunge. Ja? Und die dritte Kategorie, Amal al-Badan, also die Taten, die man sozusagen mit dem ganzen Körper macht. Ja? Und er hat gesagt, Amal al-Kalb sind 24, also die Taten des Herzens, oder die Handlungen des Herzens, die Teile des Glaubens sind 24. Also um auf 69 zu kommen, er hat gesagt, 24 gehören zum Herzen, 7 gehören zur Zunge und 38 gehören zum ganzen Körper. Ja. Und er hat gesagt, Amel Kalb sind Al-Ertikadat, Al-Ertikadat, Waniyat, also die Dinge, die man glaubt und die Absichten. Ja. Und er hat dann mehrere Beispiele gegeben. Er hat gesagt zum Beispiel, Al-Iman Billah, der Glaube an Allah und an seine Propheten, an seine Engel, an seine Bücher und so weiter. Das sind Dinge, Handlungen des Herzens. Ja. Und jede von diesen ist ein Teil des Gesamtglaubens. Ja? Dann Mahabba den Nabi sallallahu alaihi wasallam, die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und der Glaube daran, dass man ihn hochehrt. Ja? Und das, was er sagt, hochehrt. Und dann Ikhlas, die Aufrichtigkeit, Terkariya, dass man Augendienerei sein lässt, Tauba, Reue, Khauf, die Angst, Raja, Hoffnung, Sabr, Rida, also die Geduld, Zufriedenheit, innere Zufriedenheit, Rahma, Barmherzigkeit, ja, Atawado, also Bescheidenheit, ja, und so weiter. Diese Dinge sind Handlungen des Herzens und jede dieser Handlungen macht einen Teil des Glaubens aus. Okay? Dann die zweite Kategorie, haben wir gesagt, sind die Handlungen der Zunge. Und das ist, sagt er als erstes, der Lafud Bitawhid, also dass man die Shahada ausspricht. Ja? Die Shahada auszusprechen ist ein Teil des Glaubens. Ja? Die Lawat al-Quran, den Koran zu lesen. Ta'allum al-Ilm, Ta'allim al-Ilm, Ta'allum al-Ta'allim, also die zu lernen, Wissen zu lernen und zu weiterzugeben, ist ein Teil des Glaubens. Ja? Dua, ja? Bittgebete, Dhikr, dicker zu machen. Ja. All das sind Teile des Glaubens. Teile des Glaubens, die in der Kategorie der Zunge. Und dann als letztes Amal al-Badan, also die 38 Handlungen, die zu den Kategorie der körperlichen Handlungen gehören. Ja. Gebet, Pilgerfahrt, Fasten, was gibt es noch? Zum Beispiel Birloalideen, also zu den Eltern gut zu sein, Gast zu ehren, zum Nachbarn gut zu sein, die Pflichten, die ehelichen Pflichten zu erfüllen, zwischen Menschen zu versöhnen, sich an die Jama'a anzuhalten und so weiter. All dies sind Handlungen des Körpers, ja, die nach Ibn Hajj al-Asqalani Teile des Glaubens sind. Ja. Das ist der Glaube, besteht aus diesen Einzelteilen. Natürlich, das ist Ijtihad, es ist eine der Kategorisierungen, die hier ein Gelehrter gefunden hat. Ja. Wenn man diese Liste sozusagen ansieht, dann könnte man für sich selbst eine Checklist machen. Ja. Man könnte für sich selbst aus dem ein Programm machen, was man zu tun hat, um wirklich seinen Glauben zu pflegen. Ist klar? Was hat es mit Riyadus Salihin zu tun? Dass in diesem Buch genau diese Checklist sozusagen im Detail beschrieben ist. Das heißt, wenn jemand diese 69 Bereiche des Glaubens abdecken will, ja, und dafür nur dieses Buch hat, wird es ihm wahrscheinlich reichen. Als Grundlage, also nicht, das, nicht reichen im Sinne, dass nichts anderes mehr braucht, aber als Grundlage. Ja. Und das scheint mir einer der Dinge zu sein, auf denen der Erfolg und die Akzeptanz beruht, die dieses Buch genießt auf der Welt. Ja. Ist es 11:30, die Kinder kommen langsam. Inshallah, wir lesen dann am Nachmittag oder am Abend,
nach Maghrib
inshallah, lesen wir die Einleitung oder ein Teil der Einleitung, die Imam Nawawi selbst zu dem Buch geschrieben hat, ja, und einige Hadithe, die in diesem Buch drinnen sind. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Und wir wollen es immer wieder machen.